Fröhlich beim Gottesdienst. Ich habe mir schon extra einen Winterschlips umgebunden. Das hilft auch so ein bisschen, ja. Ja, wir wollen Gottes Wort hören aus der 2. Chronik im 29. Kapitel. Etwas wollen wir da über Hiskia, den König von Juda, lesen. Und da heißt es, Hiskia war 25 Jahre alt, als er König wurde. Und er regierte 29 Jahre zu Jerusalem. Seine Mutter hieß Abi, eine Tochter Zecharias. Und er tat, was dem Herrn wohlgefiel, wie sein Vater oder sein Ahnherr David. Er tat auf die Türen am Hause des Herrn im ersten Monat des ersten Jahres seiner Herrschaft und besserte sie aus. Und ließ die Priester und Leviten kommen und versammelte sie auf dem Platz im Osten. Und sprach zu ihnen, hört mir zu, ihr Leviten, heiliget euch nun, dass ihr weiht das Haus des Herrn, des Gottes, eurer Väter, und tut heraus den Unrat aus dem Heiligtum. Denn unsere Väter haben sich versündigt und getan, was dem Herrn, unserem Gott, missfällt, und haben ihn verlassen und haben ihr Angesicht von der Wohnung des Herrn abgewandt und ihr den Rücken zugekehrt. Sie haben sogar die Türen an der Vorhalle zugeschlossen und die Lampen ausgelöscht und kein Räucherwerk geräuchert und dem Gott Israels kein Brandopfer im Heiligtum dargebracht. Daher ist der Zorn des Herrn über Juda und Jerusalem gekommen, und er hat sie dahingegeben zum Entsetzen und zum Erschrecken, dass man sie verspottet, wie ihr mit euren Augen seht. Denn siehe, um dessen Willen sind unsere Väter durch Schwert gefallen und unsere Söhne, Töchter und Frauen weggeführt. Nun habe ich im Sinn, einen Bund zu schließen mit dem Herrn, dem Gott Israels, dass sein Zorn und Grimm sich von uns wende. Nun, meine Söhne, seid nicht lässig, denn euch hat der Herr erwählt, dass ihr zum Dienst vor ihm stehen sollt und dass ihr seine Diener seid und ihm Opfer bringt. Einmal bis dahin. Vielleicht fragt manch einer, warum das Alte Testament, ist das nicht längst vergangen? Hat das überhaupt noch etwas mit uns zu tun? Es hat schon noch etwas mit uns zu tun, wenn wir zum Beispiel im Römerbrief sehen, wie Paulus selber uns ermutigt und sagt dort in Römer Kapitel 15, Vers 4, denn alles, was früher geschrieben ist, ist uns zur Belehrung geschrieben, damit wir durch das Ausharren und durch die Ermunterung der Schriften die Hoffnung haben. Also es ist uns gegeben worden im Alten Testament, es sind die Beispiele, so wie verschiedene Könige oder andere Persönlichkeiten, wie sie reagierten, wie sie lebten, was sie getan haben, wie sie Gott verehrten und so weiter. Es sind Vorbilder für uns, zur Belehrung ist uns das gegeben. Und in 1. Korinther 10, Vers 11 lesen wir, es ist geschrieben worden, uns zum Vorbild und zur Ermahnung oder zur Zurechtweisung für uns, über die das Ende der Zeitalter gekommen ist. Das heißt, die wir in der Endzeit leben. Wir sollen eben auch darauf achten. Vieles, was mit der Endzeit zu tun hat, finden wir auch im Alten Testament schon. Also Gottes Wort, Altes Testament und Neues Testament. Nun, wer heute die Augen offen hat und wem die Sache des Herrn auf dem Herzen liegt, der muss feststellen, dass unser Volk doch ziemlich gottlos geworden ist. Wir, die wir älter sind, die können das schon ein bisschen besser feststellen. Denn zum Beispiel, ich bin schon 60 Jahre ein Evangelist und weiß noch, wenn ich früher anfing, in den ersten Jahren zu evangelisieren, da kannten die meisten noch die Bibel oder zumindest Bibelstellen, die Geschichten aus der Bibel vom verlorenen Sohn und beim Herzchen Samariter und so weiter. Da nickten die Leute, jawohl. Aber heute sind das nur wenige im Verhältnis. Viele, viele kennen die Bibel überhaupt nicht. Die wissen gar nicht, was darin steht, kritisieren sie allerdings und sagen, es ist alles Unsinn, alles Mumpitz, was da drin steht. Wenn man dann nachfragt, ich weiß noch einmal, ich hatte eine Person im Auto mitgenommen von München, eine ganz Fremde, die kam einfach, ob ich sie nicht mitnehmen möchte, bis zu einer bestimmten Stelle. Und ich fing an, dann zu erzählen vom Evangelium. Da sagte sie, hören Sie bloß auf, wenn ich schon von der Bibel höre. Das ist so ein altmodisches Buch mit so vielen Fehlern. Es ist ganz schrecklich. Ach, sage ich, ich lese die Bibel auch, mir fällt das gar nicht so auf. Ja, doch, doch, es ist ganz furchtbar. Ja, sage ich, ja, zeigen Sie mir doch mal. Ja, wenn ich eine Bibel hätte. Ja, sage ich, greifen Sie mal ins Handschuhfach, da sind zwei drin. Und dann musste die Person eine Bibel rausnehmen und blätterte, nicht wahr? Und dann immer von hinten nach vorne, von vorne nach hinten. Und dann kam es raus, die Person wusste nichts. Ich habe andere, einmal hat mich ein Mann eingeladen während einer Evangelisation und sagte, ich habe eine ganz, ganz große Frage und Probleme. Keiner kann mir die Frage beantworten. Ja, welche ist denn das? Ja, die werde ich beim Kaffee trinken dann sagen. Nun, dann haben wir Kaffee getrunken, dann sage ich nun, jetzt mal raus damit. Welches Problem haben Sie denn? Ja, die Sache mit Kain. Woher kam seine Frau? Er ist in ein fremdes Land gezogen und hat dort eine Frau genommen. Da gab es doch noch gar keine Menschen. Das ist doch ein Widerspruch. Sag ich, haben Sie das von irgendwelchen Leuten, die schon so reden, oder sind Sie selbst da drauf gekommen? Bin ich selbst drauf gekommen, haben wir letztens erst gelesen. Na, sage ich, dann lesen Sie mal die Stelle vor. Na, Sie haben ja eine Bibel. Nee, sage ich, Ihre Bibel, wo Sie draus gelesen haben. Wisst ihr was, die haben die Bibel nicht gefunden. Endlich kam die Frau aus, machte von der alten Bibel, die lag ganz oben irgendwo in einem Schrank, die hatten sie ewig nicht gelesen. Und dann sagte ich, Sie haben mich doch belogen, nicht? Sie haben die Bibel nicht gelesen, nein. Ich habe nur nachgequatscht. Ja. Also das sind so Dinge, viele, viele kennen die Bibel nicht, obwohl man sie überall kaufen kann. Es ist der Bestseller überhaupt. Ich denke, dass wir Bescheid wissen. Aber jedenfalls, bestimmte Personen können uns Vorbild sein oder eine Abschreckung auch. Hier jetzt, dieser Mann, von dem wir lesen, war König von Juda. Das heißt, Israel war damals schon geteilt. Das Nordreich mit 10 Stämmen wurde weggeführt, gerade zu seiner Zeit auch. Und dann waren eben hier noch Juda und Benjamin übrig. Hier nun war eben auch viel Gottlosigkeit ins Land gekommen. Im Nordreich war es so schlimm, dass Gott das Volk zum großen Teil wegführen musste nach Assyrien. 720 oder 22 vor Christus. Und sonst im Land gottlos, wie wir es heute oft auch finden. Anstatt, dass man Gott vertraut, vertraut man lieber Menschen wie dieser, der Vater von ihm hier, einfach im Tempel die goldenen Geräte eingeschmolzen hat, hat das Gold und das Geld dann nachher einem fremden König gegeben, um Hilfe zu haben. Er hat sich an diese Dinge gehalten, aber nicht an den lebendigen Gott. Das machen heute viele Menschen auch. Anstatt zu beten, wird mehr meditiert. Oder man protestiert viel mehr, anstatt man betet. Unser Volk kann nicht mehr beten. Interessant ist, dass einmal unser Bundeskanzler, der ehemalige Bundeskanzler Schmidt, dieses sagte, der kein Beter war, auch kein Bibelleser. Er hat das einmal ganz öffentlich gesagt, einem französischen Präsidenten gegenüber in einem Gespräch, sagte, nein, ich bete nicht. Und der Franzose sagte, ich bete immer vor Problemen. Und er sagte nein. Aber er wurde einmal gefragt, Herr Bundeskanzler, warum jammern die Deutschen so viel? Warum klagen sie? Warum haben sie so viel Angst? Er sagte, weil sie nicht mehr beten. Interessant. Sie können ihre Sorgen nicht mehr abladen. Die laufen zum Psychiater, der bohrt noch so richtig drin und muss die Dinge ja aufdecken. Aber die Lösung hat er nicht. Vergebung der Sünden kann er nicht zusprechen. Das ist das Problem. Und die eigentlichen Wünsche kann nur unser Gott erfüllen, denn er ist allmächtig. Und ihn dürfen wir anrufen im Namen Jesu Christi. Es ist auch so, dass man die Normen Gottes nicht mehr heute beachten will. Man ändert sie einfach ab. Die Gesetze werden so gemacht, die gegen Gottes Gesetze sind. Und deshalb stimmt es einfach in unserem Volk nicht. Man ist reich geworden, Man hat Wohlstand erlebt. Ich habe das ja miterlebt, den Krieg, noch die Niederlagen und all diese Dinge, die Vertreibung aus der Heimat. Wir mussten Land dran geben, alles Mögliche. Die Städte habe ich verbombt gesehen. Berlin war so schlimm, ich dachte, hier kann man doch nicht mehr wohnen. Und was ist jetzt aus unserem Land geworden? Wir sind reich geworden, aber arm bei Gott. Man kann nicht beten. Man braucht Psychiater heute. Die gibt es viel mehr schon als Pfarrer und als Prediger. Unser Volk muss neu geprägt werden vom Wort Gottes her. Das ist die einzige Hilfe. Und wenn die Bibel sagt, den Leuten wird bange werden auf Erden, gerade in der Endzeit, Jesus spricht ja davon, wo kann man denn die Angst, das Bange werden hinbringen? Wie kann man davon loskommen? Eben doch nur beim Herrn, wenn man sich geborgen weiß. Wir haben gerade vorhin gesungen, du bist ein wunderbarer Herr. Wir Gottes Kinder dürfen das wissen, nicht? Er sorgt für mich, er trägt mich, er behütet mich, er bringt mich durch, auch durch die größten Schwierigkeiten, er bringt durch. Wenn ich so zurückblicke, ich war 13 Jahre alt, als wir vertrieben wurden, auf die Straßen getrieben von den Polen. Wir mussten raus, ganze Züge, keiner hat uns versorgt, wir haben im Straßengraben geschlafen, wochenlang. Und wenn ich heute zurücksehe, er hat mich durchgetragen, er hat uns nicht verhungern lassen, er war doch dabei. Meine Mutter konnte beten, meine Oma konnte beten, mein Vater war damals noch nicht bekehrt, und war auch in der Kriegsgefangenschaft. Aber damals schon habe ich es erlebt, als die Russen kamen und hinter den Frauen so her waren und die Frauen haben sich versteckt. Ich weiß, bei meiner Oma und ihrer Freundin, die gläubig war, kamen viele Leute hin, haben dort geschlafen, besonders die Frauen. Und da habe ich es gelernt, auf Gottes Wort besonders zu achten. Unsere Oma sagte, ihr Kinder, lest jeden Abend Psalm 90, Psalm 91, wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt. Nicht wahr? Das sind Dinge aus dem Alten Testament, die man erfahren kann und die man erfahren hat. Und ich sah, wie die Leute, die Frauen besonders, eben begierig zuhörten. Die Kinder sagten Gedicht auf. Ein kleines Mädchen war nicht einmal in der Schule, aber sang, harre meine Seele, harre des Herrn, alles ihm befehle, hilft er doch so gern. Und dann, wenn alles bricht, Gott verlässt uns nicht. Das sind Dinge, die tragen durch. Und viele Menschen in unserem Land wissen das nicht mehr. Wir müssen es ihnen nahe bringen, damit sie es annehmen, damit sie es lernen, besonders denen, die eben nicht zurechtkommen. Ich habe es erlebt bei einer Evangelisation, wie eine Frau kam, die sagte, ich habe fürs Wochenende freie Zeit bekommen, Urlaub bekommen aus der Psychiatrie. Und als sie nun das Evangelium hörte, kam sie zu mir in die Aussprache und sagte, ich möchte Jesus Christus annehmen. Ich weiß, das ist die Lösung für meine psychische Not. Und sie nahm Jesus an, sie hatte furchtbare Sachen, hatte auch Ehebruch begangen. Und sie sagte, jetzt brauche ich wahrscheinlich nicht mehr zurück in die Psychiatrie. Ich bin so frei, ich habe Ruhe, ich habe Frieden. Ganz wunderbar. Hier kann man abladen. Und nun sehen wir hier damals eine gottlose Zeit. Woher kam das eigentlich? Nun, der Vater dieses Königs, er war eigentlich ein gottloser Mann. Er war einer, der vieles, vieles verbockt hatte. Wir lesen das besonders eben auch im 1. Könige Kapitel 18. Da heißt es, dass er die eherne Schlange hat verehren lassen, die eigentlich damals da war, wo man aufblicken sollte, um frei zu werden von dem Gift, nicht sterben sollte. Jetzt wurde sie zum Götzen erhoben und dann weiter. Er hat die Türen zugeschlossen am Hause des Herrn. Es wurde kein Opfer mehr gebracht, es wurde nicht mehr geräuchert, das heißt, die Anbetung wurde nicht mehr gebracht. Alles das hat er eben liegen lassen, er hat es nicht erneuert, er hat es schlimmer gemacht. Er hat sogar Höhen gebaut, wo Götzen angebetet wurden. Er hat sogar fremde Götter aufgenommen von besiegten Feinden. Das ist doch unlogisch eigentlich. Ein König, der Götter hat und er verliert den Krieg, ja, den Göttern traut man doch nicht mehr. Aber er hat sie noch in sein Land genommen, noch dazu, vielleicht helfen sie doch noch so ein bisschen. So ungefähr war es. Es war also eine sehr schlimme Sache. Er ließ seine Söhne durchs Feuer gehen, also verbrennen zum Teil oder magisch durchs Feuer gehen, je nachdem. Er führte die Zuchtlosigkeit ein in Juda. Das heißt, auch sexuell, alle Dinge, wie in unserer Zeit die Zuchtlosigkeit so groß ist, dass überall in den Zeitschriften und so weiter, im Fernsehen immer wieder dieses Unmögliche kommt, dieses Schmutzige. Und viele, viele Christen werden oft dadurch beeinflusst. Wer es liest, heimlich liest und anguckt, im Fernsehen und so weiter, und ich weiß so viel aus der Seelsorge, wie Menschen, die bewusste Christen sind, nicht mehr loskommen davon, gebunden sind. Dieselbe Situation wie damals. Man braucht eine Befreiung, eine neue Hingabe an den Herrn. Und wir sehen, hier ist einer, der einfach dieses tun will. Vorher, die Türen am Hause des Herrn wurden zugeschlossen. Das heißt, es wurde nicht mehr, die Opfer wurden nicht mehr dargebracht, es wurde nicht mehr angebetet, denn in diesem Haus des Herrn war der Räucheraltar. Der stand vor dem großen Vorhang und dahinter war das Heiligtum mit der Bundeslade. Da wurde angebetet, geräuchert und der Rauch in der Bibel zeigt uns immer wieder die Anbetung Gott gegenüber. Wo ist wirklich echte Anbetung? Wo die Herzen dabei sind oder wo wir nur oberflächlich sind und singen das einfach so runter, schnurren das runter, weil wir es kennen, weil es so schön klingt. Unser Herz muss dabei sein. Der Herr will Anbetung haben. Und König Ahas hatte einen schlechten Einfluss auf sein Volk. Er machte es, die anderen machten es mit. Es ist sehr oft so, einer fängt an, und die anderen kriegen auch Mut und die übertreiben dann so noch gar. Also unser Volk ist schlecht beeinflusst worden. Durch Filme, durch die Massenmedien, durch Verkündiger, die kein klares Evangelium mehr haben. Sie werden nicht mehr ermuntert, nicht mehr ermahnt, die Leute. Man redet irgendetwas, grünes Zeug vielleicht, aber mehr oft nicht. Wenn man das alles hört, auch wenn Beerdigungen sind, was wird oft gesagt zu den Leuten oder über diese Leute? Was wird gesagt von der Ewigkeit? Als wäre wollte jeder in den Himmel kommen und sollte jeder in den Himmel kommen. Man sagt nicht die Wahrheit. Wir müssen die Wahrheit sagen, auch wir als Zeugen Jesu Christi, unserem Nächsten gegenüber. Die Frage ist, wie werden wir beeinflusst? Es geht hier in dieser Geschichte, ich will nicht alles von ihm erzählen, von diesem neuen König, sondern es geht eigentlich darum, wie lassen wir uns und von wem lassen wir uns beeinflussen? Sind wir noch Menschen, die die Bibel lesen und gründlich lesen und die wir danach handeln? Ist sie unser Maßstab? Ist sie uns Kraft? Oder lassen wir uns von den Massen beeinflussen? Ach, die Welt tut es ja auch, die tun es ja auch, das ist modern, also muss man das mitmachen. Wir müssen nicht altmodisch sein. Aber das, was modern ist und was sündig ist, müssen wir ablehnen. Und wenn wir als altmodisch erscheinen, wir sollen Lichter sein in dieser Welt und nicht genauso finster wie die anderen. Und jeder hat sein Licht hineinzutragen in seine Umgebung. Als ich mit 18 Jahren aus der DDR flüchtete, kam ich nach West-Berlin und mein Onkel, der dort wohnte, sagte, es ist eine große Veranstaltung in der Waldbühne, eine große Arena außerhalb von Berlin und 24.000 Menschen gehen da hinein. Und es war eine Veranstaltung mit dem Oberbürgermeister Reuter oder den regierenden Bürgermeister Reuter, der eine Rede halten wollte, und es waren sonst noch Veranstaltungen dabei. Er sang Chöre und alles mögliche, Musikgruppen waren da. Ich war ganz neu, ich wusste sonst nichts. Und dann wurde es langsam dunkel und dann trat dieser Oberbürgermeister auf, der regierende Bürgermeister, und sagte, ich habe euch ja gebeten, Streichhölzer mitzubringen. Und wir wollen jetzt unsere Streichhölzer gebrauchen bei meinem Zeichen. Also nehmt sie alle raus. Bei meinem Zeichen wird jeder ein Streichholz anzünden. Und dann wurde es dunkel. Es wurden die elektrischen Lichter gelöscht. Es war stockdunkel. Und er sagt, er jetzt. Und dann blampte hier ein Licht auf, da ein Licht, da ein Licht, da ein Licht. 24.000, weniger eins, weil ich keins hatte. Ich hatte nicht daran gedacht. Aber in meiner Umgebung war Licht. Und es wurde immer heller. Es war interessant, 24 oder weniger eins Lichter brannten. Und sie machten jeder in seiner Umgebung die Helligkeit groß. Wunderbar. Jeder. Wir müssen nicht die ganze Welt erleuchten. Wir müssen nicht alle bekehren. Wir können es gar nicht. Aber in unserer Umgebung, da haben wir eine Möglichkeit. Und hier, König Hiskia hatte in seinem Volk Juda eine Möglichkeit. Er bekam von Gott eine Zeit angeboten. Du bist jetzt König, du wirst 29 Jahre König sein. Das finden wir dann am Schluss. In dieser Zeit bist du verantwortlich für dein Volk. Und da erwarte ich von dir, dass du das Volk änderst, indem du dich änderst und viele Dinge in deinem Land änderst. Haben wir Mut, etwas zu ändern in unserem Leben? Dinge vielleicht nicht zu tun, die uns so leicht verführen, wegbringen vom Herrn, wo uns die Welt gefangen nimmt, aber wir dem Herrn nicht mehr so dienen, wie wir ihn dienen sollten. Das geht hin bis zur Gemeinde. Arbeiten wir mit, bringen wir unsere Gaben ein, unsere Fähigkeiten, unser Geld, unsere Gebete. Stehen wir wirklich dahinter? Wir sehen hier, er war 25 Jahre alt, als er König wurde. Er bringt sein Volk zur Umkehr. Vielleicht deshalb, weil er auch einen guten Erzieher hatte. Oder eine Mutter, die gläubig war. Wir lesen das bei einigen Königen, die hatten Begleiter. Die hatten Propheten, hatten geistliche Erzieher. Und dann heißt es immer, solange der und der lebte. Das Vorbild war dabei, hat immer wieder ermuntert. Wir brauchen oft solche Begleiter, Seelsorger, Freunde, die brennen, die uns ermuntern, wenn wir schwach werden. Und umgekehrt, dass wir andere ermuntern, wenn die schwach werden, müssen uns stützen. Das ist wichtig. Und hier, er ist wahrscheinlich in Begleitung von wirklich gläubigen Leuten gewesen, denn vom Vater her war er doch negativ beeinflusst. Der hat doch nichts mehr gemacht. Die Kirche galt für ihn einfach nicht mehr. Der hatte seine Götter. Aber wir sehen, er tat, was dem Herrn wohlgefiel. Welche Überschrift könnte der Herr über unser Leben setzen? Er, sie tat, was dem Herrn wohlgefiel, oder er tat nicht, was dem Herrn wohlgefiel, wie wir es bei vielen Königen in der Bibel lesen. Wir sehen weiter in Vers 2. Er vertraute Gott wie kein anderer König vor ihm. Das wird in 2. Könige 18 ebenso gesagt. Wie kein anderer König. Kindlich, ein Mann, der in der Politik war, der weise war, der klug war, aber er vertraute dem Herrn. Weiter, er zerstörte die Götzenbilder. Also alles das, was bei seinem Vater gang und gäbe war, er zerschlug die Götzenbilder. Das war sehr gefährlich, wenn ein Volk irgendetwas liebt, nicht wahr? Da gehen sie auf die Straße heute, demonstrieren, zerschlagen Geschäfte und so weiter. Man kann leicht abgesetzt werden. Er hätte abgesetzt werden können vom Volk. Er hätte umgebracht werden können. Aber er scheute sich nicht. Er sagt, ich tue es im Namen des Herrn und mit der Hilfe meines Herrn. Das müssen wir immer wieder bedenken, dass der Herr ja dabei ist, wenn wir in seinem Namen handeln. Weiter, er zerschlug die eherne Schlange. Das war eine Reliquie. Das war ein Götze geworden. Man hatte sie aufbewahrt, noch von der Wüstenwanderung her. Und man hat sie verehrt, man hat sie angebetet. Die Kupferne, Nechustan hieß sie, die Kupferne. Und er zerschlug sie einfach. Das, was das Volk liebte, zerschlug er. Und er hatte ein Recht dazu, hatte sogar die Pflicht, denn er war ja der König. Hier war keine Demokratie. Dann noch etwas, er hielt Gottes Gebote. Also hat er sich damit auch beschäftigt. Er hat die Bibel gelesen und im Grunde musste jeder israelische König eine Abschrift vom Gesetz Gottes haben. Steht so in der Bibel, es war eine Forderung Gottes. Und er sollte sich damit beschäftigen, immer wieder lesen, damit er von daher im Denken geprägt wurde und in seinem Handeln. Das ist wichtig. Wir müssen geprägt werden vom biblischen Denken her, nicht von dem, was die Bibel sagt, was gerade Trend ist, was die anderen alle tun und so weiter. Ich muss immer wieder prüfen, will das der Herr, will er es nicht. Nicht alle Frömmigkeit ist Gott gewollt. Es gibt eine, die ganz daneben ist, die manchmal ganz gegen die Bibel ist. Wir müssen von der Bibel herkommen, von daher geprägt werden. Deshalb müssen wir sie lesen und nicht bloß einzelne Verse herausnehmen. Auch im Zusammenhang, der Kontext zeigt uns immer die Wahrheit, die Zusammenhänge, die wir dann verstehen. Also Bibel lesen. Nun, der Herr war mit ihm und gab Gelingen. Das ist das Wunderbare, wenn Gott mit uns ist, wie bei einem Josef in Ägypten. Gott war dabei. Er war in Gefangenschaft, aber Gott war dabei. Er ging ins Gefängnis, aber Gott war dabei. Und er hat sich weiter so verhalten, mutig, nicht enttäuscht, wie kann Gott das zulassen? Nein, er führt mich auch hier hindurch und er will mich in dieser Situation gebrauchen, die für mich eben gar nicht so schön ist. Und nun sehen wir, er geht von Anfang an einen geraden Weg in seiner Regierungszeit. Er hat nicht gesagt, ich werde mal später, wenn ich fest im Sattel sitze, nicht mal, dann will ich mal sehen, wenn die Generäle hinter mir stehen und das Militär und so weiter, dann will ich mal versuchen, dann kann ich es vielleicht schaffen. Von Anfang an, es ist wichtig, wenn wir Christen sind, dann sollten wir von Anfang an bekennen, wer wir sind. Ich habe es so gehabt, auch in der DDR und dann später, wenn ich eine neue Arbeitsstelle anfing, ich betete, Herr, hilf mir, dass ich heute dich bezeugen kann. Ich kann nicht auf einen Stuhl stellen und mich stellen und dann eine Rede halten, das wird nur lächerlich wirken. Aber hilf mir, dass ich es ganz natürlich anbringen kann. Dann gingst du los, in Berlin zum Beispiel. Du bist der Neue, du musst Einstand zahlen, jetzt werden wir ein Besäufnis veranstalten. Ja, dann hat gesagt, kann ich nicht. Warum nicht? Ja, ich bin Christ. Ja, sind wir ja alle. Damals waren wir noch alle in der Kirche, nicht? Und dann musste ich erklären, was für ein Christ. Da war ich 18 Jahre alt. Dann habe ich es erzählt und dann wurde gebrüllt, gelacht. Ach du meine Güte, jetzt haben wir noch einen gefunden, der passt in unsere Raupensammlung. Ja. Aber interessant, dass die Leute dann doch interessiert waren. Nach und nach. Man musste es ausleben. Ich habe manchen Fehler gemacht auch, da musste man sich entschuldigen. Aber ich konnte mit den Einzelnen sprechen. Und Menschen haben Bibel verlangt. Sogar mit dem Chef konnte ich sprechen. Der später, den ich einmal besuchte, den ich später traf, als ich Evangelist war. Und noch sich daran erinnern konnte, nämlich als wir im Fahrstuhl hängen geblieben waren, zwischen zwei Stockwerken Und niemand war da, der uns rausholte. Und er sagte, haben Sie nicht ein Kartenspiel? Und ich sagte, ich kann Ihnen ja mal eine Predigt halten. Sagt er, gut, fangen Sie an. Ich weiß nicht mehr, was ich gesagt habe, aber er hat sich so bedankt. Und er kam später darauf zurück, als ich Evangelist war, viele Jahre später. Wo predige Sie? Ich will kommen. Das will ich hören. Ganz interessant. Aber wir sind fehlerhaft. Wie oft habe ich Fehler gemacht? Wie oft bin ich schwach gewesen? Und habe manchmal auch nichts gesagt. Aber da, wo ich was sagte, da brannte etwas. Da war Feuer. Und das Feuer, das brauchen wir. Das fehlt sehr oft. Ich meine, nicht nur gefühlsmäßig. Nicht? Man kann sich ja schnell aufputschen durch irgendetwas. Nein, ich meine, richtig hingegeben. Herr Jesus, du sollst alles in meinem Leben haben. Ich will es nach deinem Willen tun. Nicht gesetzlich irgendwie so starr und so weiter, sondern lebendig, so ganz echt, dem Herrn hingegeben. Und im ersten Jahr, im ersten Monat schon, dieses Bekenntnis ablegen. Herr, ich will für dich da sein. Und dann sehen wir, wie er das tut, Stück für Stück. Und er weiß auch, warum es nötig war. Nämlich, er sagt, unsere Väter haben getan, was dem Herrn nicht gefällt. Unsere Vorfahren, unsere Vorgänger haben Böses getan. Jetzt will ich das ändern. Nicht? Unterlassungen auch. Sie haben nicht angebetet. Sie haben nicht geräuchert. Sie haben nicht geopfert. Alles, was man heute nicht tut bei uns in Deutschland. Nicht? Geht doch mal an einem Sonntagvormittag, oder ich muss manchmal um diese Zeit auch irgendwo hinfahren. Wisst ihr, wie die Leute Gottesdienst machen? Mit ihrem Hund. Wie viele Leute mit Hunden sind in der Zeit unterwegs? Nicht im Gottesdienst. Natürlich kann man einen Hund haben. Aber wenn man um diese Zeit den Hund ausführen muss, ist man arm dran, da ist man auf den Hund gekommen. Aber jedenfalls, er will einen neuen Bund machen. Das heißt, ein neues Ja dem Herrn gegenüber. Herr, ich will bei mir anfangen. Du nimmst die Sünder an. Und dann fordert er die Priester auf, die ja verantwortlich waren für den geistlichen Zustand und für den ganzen Tempelbetrieb und so weiter. Jetzt macht einen Neuanfang. Im Neuen Testament haben wir es ähnlich. Da finden wir in 1. Petrus 2, Vers 9 diesen Spruch. Ihr seid das auserwählte Geschlecht. Wir Gläubige. Das königliche Priestertum. Das heilige Volk, das Volk des Eigentums, das ihr verkündigen sollt, die Wohltaten dessen, der euch berufen hat, aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht. Und dann fordert er sie auf, diese Priester, weiht den Tempel, holt den ganzen Dreck raus, da waren bestimmt nicht große Schutthaufen drin, aber lasst mal einen Raum eine Weile stehen, da sind die Spinnweben drin, dann kommen die Mäuse rein, da kommt alles Mögliche rein, da setzt sich der Staub fest, wo der überall herkommt. Ja, und alles ist verdreckt. So sah es im Tempel aus. Und die Leuchte, der siebenarmige Leuchter, brannte überhaupt nicht mehr. Haben die Priester nicht mehr gemacht, sagen wir, es nicht nötig, wir haben andere Götter. Man hat nicht mehr gebetet. Wohl haben manche gebetet, aber zu den Göttern und zu den Götzen. Und nun sagt er, räumt auf damit. Alles raus, was Schmutz ist. Weg damit, die Götzen weg, alles weg. Und dann sagt er, dann fangt an, dem Herrn zu dienen. Da muss der Leuchter wieder brennen. Da muss das Rauchopfer gebracht werden mit den Gebeten. Und interessant, dann heißt es in Vers 17, sie weihten den Tempel neu. Und dann kommen sie in Vers 18, wir haben gereinigt das ganze Haus des Herrn. Nicht, ach, wir müssten ja mal. Es würde Zeit, wenn wir es täten. Nein, wir haben, dahin muss man kommen, dass man es endlich tut. Vielleicht, dass wir uns selber reinigen lassen. Unsere Fantasie oft. Unseren Wortschatz. Und viele andere Dinge, dass es neu gereinigt wird vor dem Herrn. Dann weiter, sie bringen Sündopfer. in Vers 21 bis 24. Das Blut der Vergebung muss fließen. Wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und, gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Untugend. Steht im Neuen Testament in 1. Johannes 1, Vers 7 und 9. Also Vergebung. Wir Gotteskinder brauchen Vergebung. Wir müssen neu gereinigt werden. Und dann in Vers 27 brachte man das Brandopfer dar. Es war ein Ganzopfer. Es wurde verbrannt für den Herrn, aber keiner aß davon. Es war nur für den Herrn. Das hat mit Hingabe, mit Heiligung zu tun. Und das freut den Herrn, wenn wir uns ganz ihm hingeben. Und was ist die Folge von dem wieder? In Vers 27, da fing auch an der Gesang für den Herrn. Wisst ihr, man kann sehr religiös sein und finstere Gesichter haben. Ich habe Leute erlebt, die sich christlich nannten, aber so finster dreinblickten, weil sie keine Erlösung hatten, weil sie das Evangelium gar nicht richtig kannten. Aber da, wo man Jesus hat, da, wo man Sündenvergebung hat, da brennt etwas und da fängt man an zu singen. Ich habe das immer wieder gesehen. Manche haben ganz schief gesungen und trotzdem von ganzem Herzen fröhlich gesungen. Ich weiß noch in Berlin, als ich die Heilsarmee sah, die stand auf der Straße und sang. Da habe ich mich dazugestellt und habe mitgesungen. Vor den Leuten, die da zuhörten. Nicht wahr? Also da muss man einfach singen, da brennt das Herz. Und weiter, die ganze Gemeinde betete an. Vers 28. Jetzt war Anbetung da. Das war nicht mehr ein Muss, das war ein Bedürfnis. Da wurden Dinge ausgesprochen, nicht wahr, die man vor Gott aussprechen konnte. Da wurden die Anliegen des Volkes gebracht, die persönlichen Anliegen wurden gebracht. Jede Not, alles das brachte man dem Herrn. Anbetung hat mehr zu tun als nur mit Gebet. Ich weiß noch, als ich einmal nach Hause kam von Südamerika und meine kleine Tochter, damals die Älteste, sie kam auf meinen Schoß, wie eben die Kinder sind, die kamen alle immer und saßen auf dem Schoß und sie hatten auch kleine Geschenke bekommen und sie saß so lange diesmal. Und dann fragte ich, wartest du noch auf was? Er sagte, nee, Papa, ich will doch bei dir sein. Ich hab dich lieb. Und gab mir einen Kuss. Mal nichts von Gott haben. Nur mal sagen, ich hab dich lieb. Ich will bei dir sein. In deiner Gegenwart leben. Ich denke, da wird etwas ganz Neues. Da fängt etwas bei uns an. Und das springt über auf andere. Und wenn das viele Gemeinden tun, viele Christen tun, dann wird es in Deutschland auch anders werden. Also an dir, dem Josua, liegt auch viel. Und an mir. Und das wollen wir doch wagen. Wollen wir es fröhlich tun. Und wir sehen, wie sich das Volk verändert hat. In dieser Zeit jedenfalls. Gott segne uns, dass wir in dieser Art Hiskia sind. Amen. Wollen wir noch beten. Und Herr, da möchten wir dich bitten, dass du uns solch ein Herz gibst und auch solche Taten, dass wir willig sind, das dran zu geben, was mit Götzendienst zu tun hat und dass wir nur dir allein dienen wollen, und zwar ganz und gar. Amen.